SWR 2 Forum.
Unser Thema heute: ganz kleines Kino. Welche Zukunft hat die Filmbranche? Am Mikrofon ist Carsten Umlauf. Nächstes Wochenende heißt es wieder And the Winner Is. Die Oscars werden verliehen, aber Corona-bedingt ohne Publikum, ohne roten Teppich, mit Smokings und Abendroben und mit vielen Filmen, die man hier in Deutschland entweder bei Streaming-Diensten sehen kann oder auf absehbare Zeit überhaupt nicht zu Gesicht bekommt. Die Kinostarts sind verschoben und wenn die Filme dann irgendwann herauskommen, gibt es das Kino um die Ecke vielleicht schon nicht mehr. Haben die Filmtheater nach Corona überhaupt noch eine Zukunft? Und wenn ja, welche? Was muss sich ändern an den Regeln, den komplizierten Abläufen von der ersten Filmidee bis zur Veröffentlichung oder ganz grundsätzlich an dem Verhältnis von Öffentlichkeit und Filmkultur? Darüber sprechen wir heute im SWR2-Forum unter anderem mit Christine Berg. Sie leitet den Hauptverband Deutscher Filmtheater. Das ist der größte nationale Kinoverband, in dem ganz unterschiedliche Kinos versammelt sind. Unter anderem auch die Kinos der CineStar oder der Cineplex-Gruppe. Also viele große Säle, viel Popcorn, nur gerade kein Publikum. Frau Berg, mit welchen Gedanken und Gefühlen blicken Sie auf das kommende Wochenende, auf die Oscars?
Ja, um ehrlich zu sein, blutet mir natürlich das Herz. Also die Oscars sind ja für uns wie Berlinale oder andere große Ereignisse so das tolle Ereignis, wo man Kino feiert, wo Kino einfach nochmal ganz präsent wird und vor allen Dingen der Kinofilm. Und boah, und das ist natürlich jetzt einfach nicht gegeben. Das ist der Pandemie geschuldet, dass die Kinos nicht auf waren weltweit und deshalb keine Kinofilme da sind, die auch vorher in den Kinos gezeigt werden konnten. Das ist ja immer, man hat ja vorher schon die Filme beworben und man konnte sie sehen und man hat darauf hingefiebert und das fehlt einfach in diesem Jahr. Deshalb, meine Leidenschaft ist diesmal ein bisschen getrübt.
Und welche Bedeutung haben die Oscars normalerweise für die Kinobranche, für die Filmbranche, auch wirtschaftlich?
Also für uns hat das eine ganz große Bedeutung, weil es ist einfach so ein Signal und das ist nochmal so Glamour und davon lebt ja auch Kino und überhaupt die Filmbranche. Und deshalb hat es natürlich eine große Bedeutung und wenn das wegfällt, dann fehlt sowas. Gestern sagte jemand zu mir, ich gucke gar nicht mehr so viel Fußball, das interessiert mich nicht mehr. Ja, weil man eben nicht ins Stadion gehen kann und nicht diese ganz tollen Spiele sehen kann und so ist das bei Kino absolut auch.
Lars-Henrik Gass leitet ein Filmfestival, die Kurzfilmtage Oberhausen. Und er hat sich in den letzten Jahren immer wieder zur Filmkultur in Deutschland und zu möglichen Ideen für die Zukunft geäußert. Herr Gass, unter welchem Zeichen stehen für Sie die Oscars in diesem Jahr?
Nun, Sie werden sich vorstellen können, dass für uns die Oscars jetzt nicht so wirklich im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Ich finde es auch falsch, dass wir uns in Deutschland immer an einem anderen Bezugsrahmen orientieren, anstatt uns darüber Gedanken zu machen, wo unsere eigenen Stärken liegen und wie wir möglicherweise auch die Tradition des deutschen Films, die ja gegeben ist und die wichtig ist, vielleicht eher als Maßstab heranziehen als die Erfolgsmaßstäbe in den USA.
Aber deutsche Filme und deutsche Kurzfilme haben es auch schon immer mal wieder nach Los Angeles geschafft und sind ja vielleicht so ein Gradmesser, wie man im internationalen Vergleich dasteht.
Offen gestanden für mich nicht. Die deutschen Kurzfilme, die Oscars erhalten haben oder für sie nominiert waren, waren in der Regel ganz schlechte Kurzfilme.
Gut, so können die Meinungen und Urteile auseinandergehen. Damit kennt sich auch unser SWR2-Filmkritiker Rüdiger Susland aus. Sie haben die meisten Filme gesehen, die dieses Jahr für den Oscar in Frage kommen. Ich nehme mal stark an, dass auch Sie das Kino vermissen. Aber muss man sich um die Qualität der Filme Sorgen machen, auch wenn sie zunächst nicht im Kino, sondern bei einem Streaming-Anbieter zu sehen sind?
Ja, man muss sich schon um die Qualität und vor allem auch um die Zukunft des Kinos Sorgen machen. Ich hatte noch vergleichsweise Glück, weil ich doch einen Teil der nominierten Filme tatsächlich auch im Kino sehen konnte, auf Festivals, die im vorigen Sommer, also dem kurzen Sommer zwischen den Wellen stattfanden. Aber andere, wie einen ganz hervorragenden Film Mank von David Fincher, in mehreren Kategorien nominiert, der auch so eine Feier des Kinos, des alten Kinos, analoge Filme in Schwarz-Weiß, klassisches Hollywood, der das alles ist in der modernen Form, der ist auch nur auf Netflix zu sehen. Und ich kann beiden Gesprächspartnern zustimmen, dass ich auf der einen Seite auch sagen würde, den Oscar soll man nicht überschätzen und ein eigener Bezugsrahmen ist besser. Und das ist, muss man auch ehrlich sagen, nur ein bestimmter Typ Filme, ein bestimmter Typ der im Kino erfolgreichen Filme, der für einen Oscar nominiert ist. Es geht immer um eine Message und ein Thema. Die Form ist so ein relativer, mittlerer Realismus. Während zum Beispiel jemand wie Christopher Nolan, ein ganz hervorragender Filmemacher, der wirklich fürs Kino dreht, mit seinen Filmen beim Oscar immer relativ leer ausgeht. Und auf der anderen Seite hat Christine Berg ganz recht, es geht um das Publikumserlebnis, also das Erlebnis im Kino, gemeinsam mit Menschen Filme anzuschauen. Und sowas kann auch der Oscar immer befeuern. Übrigens auch nicht nur für die Oscar-nominierten Filme, sondern überhaupt eher so für das Kino als solches. Es ist ja immer eine Feier auch einer Tradition. Und unsere Tradition ist durch Amerika beeinflusst, ob wir wollen oder nicht. Insofern ist das sehr schade, dass das wegfällt als Erlebnis, und das ist auch sehr schade, gerade wenn man sich vielleicht nicht nur für die Blockbuster interessiert, dann ist es klar, man braucht die Blockbuster als Zugpferde, weil die Kinos auch nur dann überleben können, wenn sie immer mal wieder richtig Geld verdienen.
Ein Streitpunkt, um den es jetzt unabhängig von den Oscars auch ging, ist ja die Frage, welche Rolle sollen Streaming-Anbieter künftig im Verhältnis zum Kino spielen? Ich habe es angedeutet, es sind jetzt Filme nominiert, die nicht zuerst im Kino zu sehen waren, sondern bei Streaming-Anbietern. Frau Berg, das ist ja ein Knackpunkt, mit dem Sie in letzter Zeit häufig konfrontiert waren. Dieses sogenannte Kinofenster, die Sperrfrist, dass Filme zuerst im Kino gezeigt werden sollten, bevor sie anderweitig verwertet werden. Warum ist es für Sie so wichtig und für die Kinos so wichtig, dass Filme zuerst mal exklusiv im Kino zu sehen sind?
Da muss ich ein bisschen früher anfangen, um ehrlich zu sein, weil Exklusivität ist kein kinospezifischer Punkt, sondern jede Auswertungsform, ob das jetzt Kino ist, ob das die Streamingdienste ist, ob das Pay-TV ist, ist völlig egal. Jeder möchte eine Exklusivität. Und vielleicht, dass das auch nochmal ihren Hörern, die sich vielleicht nicht so richtig auskennen, in dieser Materie nochmal klarzumachen, da geht es einfach darum, dass ein Film, wenn er im Kino läuft, dass er eben nicht parallel auf den Streamingdiensten läuft. Damit auch wirklich die Leute die Chance haben, den Film in Ruhe im Kino zu sehen und auch ein bisschen länger. Und nicht in 3 Wochen schon irgendwo auf Netflix oder wo auch immer sich den Film angucken können. Wir glauben sehr an das Kino. Wir glauben auch an die Zukunft des Kinos. Und wir glauben auch an die Kraft des Kinos, dass Leute Lust haben, einen Film im Kino zu sehen, aus ganz verschiedenen Gründen. Trotzdem benötigen wir zusätzlich diese Regelung und dafür kämpfen wir im Moment sehr.
Vielleicht darf ich hier kurz einhaken. Klar. Es ist ja so, dass die Streamingdienste, die sind ganz witter, wenn man so will, weil sie auf der einen Seite natürlich erstmal wie ein Fernsehsender sind. Nur die haben kein lineares Programm, aber die zeigen auf dem kleinen Bildschirm oder auf dem Telefon Filme, auch viele alte Filme. Und aber eben auch neue. Dann sind sie auch Kinoproduzenten, die mit wahnsinnig viel Geld reingehen und die deutsche oder überhaupt die europäische Filmindustrie aufwühlen. Die haben Niederlassungen in verschiedenen europäischen Ländern, genießen Steuervorteile, sind hier auch ein bisschen, man kennt das von anderen Wirtschaftsbereichen, ein bisschen ein unfairer Player, weil sie lange Zeit auch weniger Vorschriften beachten mussten, als das ganz normale Fernsehsender, auch die Privatsender beachten mussten. Und dann sind sie natürlich neuerdings auch in dem Sinn ein Kinovertrieb, dass manche Filme, die zum Beispiel Netflix herstellt oder Amazon, dass die zuerst ins Kino kommen. Und dann ist genau die Frage, wie sie dahin kommen. Das ist nicht nur eine wirtschaftliche Frage, sondern mir ist dann auch der künstlerische, der ästhetische Aspekt sehr wichtig. Mhm. Bestimmte Filme, die fürs Kino gemacht sind, die gehören auch auf die große Leinwand. Und jeder Zuschauer, jeder unserer Zuhörer kennt das. Und jede neue Generation, die Jungen, die erobern sich das mit ihren eigenen Filmen neu. Diese spezifische Kinoerfahrung, nicht nur die Konzentration im dunklen Raum, mit anderen Menschen, sondern auch einfach die Größe der Leinwand, wo man viel genauer etwas sieht. Das sollten wir nicht vergessen, dass es hier, natürlich müssen alle Geld verdienen und das sollen sie auch, aber es geht hier schon auch um etwas, was wir alle kennen, wenn wir ins Theater gehen oder in die Oper gehen, Musikkonzert hören. Das Konzerterlebnis ist ein anderes, als die beste CD auf der besten Anlage zu Hause zu hören. Und diesen Unterschied sollte man nicht verwischen.
Aber Rüdiger Suchsland, man muss doch schon auch ein bisschen über die Veränderung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen auch jetzt mal reden. Denn die Streaming-Dienste haben ja einen derartigen Erfolg, weil sie im Grunde auf eine veränderte Arbeitsgesellschaft reagieren. Ja, sie sind das Angebot für uns alle, die wir dereguliert arbeiten und die auch damit ein anderes Freizeitverhalten haben. Netflix hatte 2010 16 Millionen Abonnements, mittlerweile 200 Millionen überschritten. Also jetzt eine Front aufzumachen gegen die Streaming-Dienste halte ich wirklich für absolut falsch. Man muss doch einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass die Kinowirtschaft verschlafen hat, eigene Streaming-Angebote vorzuhalten. Denn das könnte ja in ihrem eigenen Interesse sein. Warum versucht man das immer als Antagonismus aufzufassen? Ein Kinobetreiber macht manchmal Wochen, Monate im Voraus seine Planung. Woher soll der wissen, ob der Film eine Woche oder zwei oder drei gut in seinem Kino läuft, ob er im kleinen oder großen Saal besser aufgehoben ist? Also da könnte man eigentlich zu besseren Lösungen kommen.
Da sind wir jetzt schon in medias res sozusagen gesprungen. Ich würde gerne noch mal einen halben Schritt zurückgehen. Im Moment sind es ja alles mehr oder weniger virtuelle Debatten, weil die Kinos einfach zu sind. Wir haben angesetzt bei den Sperrfristen, Frau Berg, es kann ja passieren, dass Ihre Kinos jetzt noch nicht öffnen können, aber zum Beispiel in Großbritannien, in der Schweiz Filme starten, weil da Kinos jetzt öffnen und da auch diese Sperrfrist dann schon abläuft. Was machen Sie zum Beispiel mit einem Film wie Nomadland, der ja auch als einer der Favoriten für die Oscars gilt und in den USA auf einem Streamingdienst gestartet ist, in Großbritannien Ende April losgehen soll? Das kann für Sie ja kein zufriedenstellender Zustand sein. Also die Frage ist, wie flexibel sind Sie zumindest in diesen Corona-Zeiten?
Sie legen aber auch Finger genau in die Wunde. Ich gebe Ihnen vollkommen recht. Eins unserer größten Probleme wird mit Sicherheit in den nächsten Monaten sein, dass rund um uns herum alle Kinos wieder aufmachen, nur womöglich Deutschland nicht. Und dann wird es schwierig. Und dann ist wirklich die Frage, wie flexibel werden wir da oder wie flexibel werden vielleicht auch die Verleiher? Wir haben an dieser Stelle leider ein Filmförderungsgesetz, was rückgewandt ist, weil der deutsche Film oder der geförderte Film, der hat eine Sperrfrist von 6 Monaten. Und selbst wir als Kinos, das ist ja auch fast paradox, dass wir das sagen, wir sagen, die 6 Monate sind viel zu lang. Wir brauchen da ein flexibleres System. Und wir orientieren uns da an Frankreich. Frankreich hat zum Beispiel gesagt, es gibt eine Sperrfrist oder eine Exklusivität für Kino und für alle anderen Auswertungsstufen. Aber sollte es eine Branchenvereinbarung geben, dann kann das Fenster auch stark reduziert werden. Wir haben wirklich es super geschafft, bis zur Pandemie dieses Thema immer so ein bisschen auszublenden. Und jetzt müssen wir da ran. Und wir müssen da gemeinsam ran und wir dürfen uns das auch nicht diktieren lassen, egal von wem. Also ob jetzt von den Amerikanern durch die großen Majors oder dass wir ein Gesetz haben, was rückwärtsgewandt ist. Wir müssen jetzt schauen, was kann man tun und was macht Sinn. Weil ich glaube, da stimmen wir alle überein. Kino veredelt ein Film. Und Kino ist für die Branche und auch für die weiteren Auswertungsformen immer ein Plus und ein Gewinn.
Herr Soßland, was ist denn jetzt eigentlich das Hauptproblem vom Kino? Dass die Filme schneller zum Publikum drängen, als die Kinos es gerne hätten? Oder ist es die Filmförderung, die da ausbremst? Woran liegt's?
Ja. Naja, es ist vielleicht das Hauptproblem des Kinos, dass es nicht das Hauptproblem gibt, sondern es gibt einfach viele Aspekte. Und das ist tatsächlich leider kompliziert, weil schon die verschiedenen Filme vielleicht eine sehr verschiedene Auswertung vertragen. Ich glaube auch nicht, dass man eine Opposition zwischen den Streaming-Diensten, es ist nicht nur Netflix, wir sagen das immer so wie bei Tempo und meinen das Papiertaschentuch, also die Streaming-Dienste, die sind ja auch sehr verschieden. Es gibt sehr edle, cinephile Streaming-Dienste. Netflix ist genau so eine Mischung, weil die auf der einen Seite die große Filmkunst propagieren, aber natürlich ihr Geld vor allem mit Junkfood machen, filmischem Junkfood. Ja, das darf man nicht vergessen. Das sind diese Serien, die in Folgen von 20 Minuten ausgestrahlt werden, die kaum einer von uns wahrscheinlich sieht. Was man, glaube ich, von diesen Streamingdiensten lernen kann, was auch das Kino davon lernen könnte, und das ist, denke ich, das, worauf Lars-Henrik Gass hinweisen wollte, das ist, dass man eben nicht eine Opposition zwischen beiden künstlich eigentlich herbeiredet und dass diese Streaming-Dienste oft sehr gut kuratieren. Die stellen ja eine ganze Menge Filme bereit und vermarkten sie. Teilweise sind das technische Algorithmen, wir kennen das alle, wir gucken einen Film auf einem Streaming-Dienst und bekommen dann 10 andere Vorschläge oder 20. Aber es ist natürlich auch die Frage, was wird nach vorn geschoben? Steht denn unter der Kategorie neu? Was wird besonders vermarktet? Mit welchem Film geht man auf ein Filmfestival sogar wie Cannes oder wie die Berlinale? Das sind alles so Aspekte. Es gibt ganz tolle, moderne Kinos in Deutschland, aber es gibt halt auch sehr altmodische. Davon kann sicher Frau Berg ein Lied singen. Und wir haben das Thema ja bei Corona. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht hier auch im Kino das Kind mit Corona ausschütten. Das heißt, dass wir glauben, Corona ist jetzt der Anlass, alles zu verändern. In anderen Branchen wird das schon sehr gefährlich. Es kann auch fürs Kino gefährlich werden. Aber wir merken im Zusammenhang Corona, dass Deutschland, vielleicht auch Europa insgesamt, überbürokratisiert ist, übervorsichtig, dass da eine große Risikoscheu herrscht und auch eine Unfähigkeit oder mehr so ein Unwille, so eine Trägheit zu experimentieren. Und da muss man, glaube ich, in Deutschland eine ganze Menge verändern. Es gibt einfach neue Kinotypen, die in anderen Ländern schon gut funktionieren. In Deutschland traut sich da keiner ran. Mhm. Und das Filmfördergesetz, was Frau Berg ansprach, ist tatsächlich rückwärtsgewandt und überbürokratisch. Da bin ich ganz bei Ihren Vorschlägen, dass man das flexibilisieren muss.
Mhm. Vielleicht mit Ihrer Erlaubnis. Was das Filmfördergesetz anbelangt, das ist ja so gefasst, wie es die Lobbyisten der deutschen Film- und Kinowirtschaft haben wollten. Ja, also man kann ja jetzt sich nicht hinstellen und kann sagen, das ist rückwärtsgewandt und kompletter Mist. Also wenn man das Novellierungsverfahren eines solchen Gesetzes betrachtet, weiß man, dass insbesondere auch die Kinoverbände massiv darauf Einfluss genommen haben, dass es so aussieht, wie es aussieht. Ja, und ich fürchte, dass wir hier gerade mit Corona eigentlich eher zu etwas übergehen, was die Wirtschaftstheorie schon die Zombifizierung von Geschäftsmodellen nennt. Ja? Dass man im Grunde unprofitable Geschäftsmodelle fortschreibt auf Kosten des Gemeinwohls. Das ist eine große Gefahr, die im Raum steht, denn wir haben es hier ja mit einer strukturellen Krise des Kinos zu tun, nicht mit einer temporären pandemiebedingten Krise. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Also der Kinobesuch hatte in Deutschland Anfang der 60er Jahre schon seinen Zenit, ja, also vor 60 Jahren. Wir sind allein 2016 sind wir auf 121 Millionen Eintritten gefallen, ja, 8 Millionen weniger allein von 2011 bis 2016. 2018 ging es nochmal um 20 Millionen runter. Also es gibt ja diesen wunderbaren Satz von Peter Greenaway, den Sie vielleicht kennen, der sagte, mit dem Kino ging es bergab, als der Joystick erfunden wurde. Wir alle nutzen doch diese Angebote. Es hat ja einen strukturellen Grund, warum es die gibt. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt das Kino als kulturelle Praxis damit in Frage stelle. Im Gegenteil, ich habe 2 Bücher darüber geschrieben zu seiner Verteidigung. Aber man muss sehr wohl sich jetzt die Frage stellen, möchte man diesen Prozess dem Markt überlassen, quasi selbstregulierend, oder möchte man den proaktiv gestalten? Und das ist, was ich die Musealisierung des Kinos nenne.
Das müssen wir gleich noch ein bisschen genauer auseinanderdröseln. Frau Berg, jetzt wollte ich Sie erstmal ansprechen. Gehen Sie da mit den Strukturproblemen in der Kinowirtschaft, in der Filmwirtschaft? Ist es auch ein Stück weit ein selbstgemachtes Problem der Kinos, die sich vielleicht nicht reformieren wollten in den letzten 50 Jahren?
Also nein, da gehe ich natürlich überhaupt nicht mit. Und zwar auch sehr, sehr eindeutig. Also, und dass das Gesetz von Lobbyisten gemacht ist. Und also das finde ich ist auch ein bisschen sehr polemisch. Also erstens, und ich fange jetzt mal mit dem Gesetz noch mal ganz kurz an, um das aufzudröseln. Beim Gesetz ist es relativ einfach. Wir sehen jetzt, dass wir an einer Stelle tatsächlich rückwärtsgewandt sind. Und deshalb fordern wir, dass man eben nach vorne guckt. Das ist ein völlig normales Vorgehen. Ich bin aber auch nicht der Meinung, dass das Gesetz insgesamt ganz, ganz schlecht ist. Und jetzt zu den strukturellen Problemen. Ja, das Kino muss sich neu definieren. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Dieser Prozess hat ja auch schon angefangen. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt plötzlich sagen, huch, das ist ja ganz schrecklich. Und was machen wir denn jetzt? Und wie sieht denn das Kino der Zukunft aus? Ich finde, wir gucken immer nur so auf einen Teil. Kino hat sich schon angefangen, in den letzten Jahren zu verändern. Der ein oder andere mag das vielleicht, ist vielleicht nicht sein Geschmack. Also, dass zum Beispiel in München ein Dolby Vision Kino aufgebaut wird. Das ist die neueste Technik, die es überhaupt gibt, was großartig ist, sich da reinzusetzen und einen Film zu gucken. Genauso wie, und ich nenne jetzt mal einen Kinobetreiber, Herrn Flebbe, der tatsächlich Kino nochmal neu erfunden hat in den letzten 10 Jahren mit der Astor Lounge. Also, da passieren ja ganz viele Dinge. Ich glaube, womit das Kino im Moment natürlich zu kämpfen hat, da ist ein neuer Player auf dem Markt. Und damit haben wir alle zu kämpfen. Damit hat auch das Fernsehen zu kämpfen und das Fernsehen noch mehr als wir.
Sie meinen jetzt die Streaming-Anbieter.
Genau, die Streaming-Anbieter. Ich bin auch keine Freundin davon, Fronten aufzubauen und zu sagen, die sind doof und wir sind gut. Aber man muss natürlich schon sehen, da ist ein Kuchen. Und im Moment teilen sich den Kuchen alle. Und die Frage ist, wie schaffen wir das, diesen Kuchen zu vergrößern, damit alle auch ein bisschen mehr davon abhaben? Und was sind die Problematiken? Die Problematiken, da bin ich jetzt bei Herrn Gass, wir haben ein neues Freizeitverhalten. Und das, was das neue Freizeitverhalten vor allen Dingen ausmacht, ist ja diese Flexibilität. Ich gucke dann, wenn ich es möchte. Und da muss man auch ganz ehrlich sein, Hand aufs Herz, Kino kann das in dieser Form nicht bieten. Der Kinosaal. Grundsätzlich ist Kino in seiner DNA, steht dafür, da wird ein Angebot gemacht und ich muss auch aus dem Haus gehen, das ist ja auch etwas Neues, das ist ja auch, die Leute mögen es ja inzwischen zu Hause alles zu machen und ich muss aber aus dem Haus gehen, ich muss wohin gehen und ich muss mich an Zeiten halten. Ja, da kann ich noch so flexibel sein mit meinem Programm. Und da jetzt auch in die Neuzeit zu gehen und zu gucken, okay, wie können wir da flexibler werden? Wie können wir aber vielleicht auch dabei bleiben? Und vielleicht gibt es ja auch eine Sehnsucht danach. Weil eins darf man auch immer nicht vergessen, und das sage ich immer wieder, diese Geschichte bringe ich auch immer gerne wieder. Wenn ich im Fernsehen, ob jetzt bei den Streamingdiensten oder sonst, irgendeinen Film gucke und der ist mir unangenehm. Ich bin jemand, ich stehe dann auf, hole mir was zu trinken oder zu essen. Ich suche danach, dem zu entfliehen. Das ist natürlich im Kino überhaupt nicht möglich. Im Kino muss ich mir System sprengen, ob ich will oder nicht, bis zum Schluss angucken. Und ich denke zwischendurch, ich halte es nicht aus. Ich halte es nicht aus und ich will es nicht. Und ich muss aber. Und ich gehe hinterher aus dem Kino und denke so, wow, wie gut, dass ich das ausgehalten habe, weil es war groß. Es hat mich einfach noch mal ganz anders berührt. Deshalb glaube ich, es gibt etwas, was Kino ausmacht in seiner, in Anführungsstrichen, Starrheit, was, glaube ich, auch eine Zukunft haben wird. Deshalb bin ich da nicht, also ein strukturelles Grundproblem und das jetzt alles, das sehe ich nicht so.
Das Plädoyer von Frau Berg fürs Kino und für diese Kinoerfahrung, dass man auch mal was aushalten muss, da bin ich ganz bei ihr. Davor würde ich doch ein paar Bemerkungen machen zu anderen Punkten, die sie genannt hat. Also das veränderte Freizeitverhalten, was auch Lars-Henrik Gass schon erwähnt hat. Dieses Freizeitverhalten, das fällt ja nicht nur vom Himmel. Und gerade in einer mittelgroßen Stadt oder einer kleineren Stadt, der Kinobetreiber vor Ort, der vielleicht 3 Säle hat, der kann eine ganze Menge dafür tun, ob die Leute in sein Kino kommen oder nicht. Und da kennen wir alle Beispiele von hervorragenden Kinobetreibern, die ihr Publikum kennen, sich darauf einerseits einstellen und andererseits ihnen auch immer wieder Angebote machen, wie der erwähnte Systemsprenger, der schwierig ist, der sich dann aber, wenn man sich mal drauf einlässt, auch für das Publikum total auszahlt. Und das ist mir wichtig. Ich glaube, das Kino sollte nicht so sich in so eine Ecke stellen, wir können gar nichts dafür, das Freizeitverhalten verändert sich halt und wir müssen da irgendwie schauen, dass wir noch was vom Kuchen abkriegen. Nee, man backt den Kuchen selber, um im Bild zu bleiben. Und das gilt eben auch für Flexibilität, oft erwähnt jetzt schon in der Diskussion. Was heißt denn Flexibilität genau? Das ist ja auch wieder so ein Begriffszwitter, denn auf der einen Seite ist Flexibilität was total Gutes. Es heißt Freiheit und Selbstbestimmung. Wir alle wollen in diesem Sinn flexibel sein. Auf der anderen Seite ist Flexibilität auch das Codewort aller neoliberalen Deregulierer, die im Grunde der großen Mehrheit der Bevölkerung und der Kunden etwas aufbürden und im Grunde ihre eigenen Tätigkeiten und Dienstleistungen auf die Kunden verlagern. Und das ist etwas, was wir natürlich auch bei den Streaming-Diensten erleben. Das ist bequemer, alles sich zu Hause anzugucken. Und auf der anderen Seite formt es auch den Charakter und formt es das Freizeitverhalten. Und da müssen wir alle, wenn wir an Kultur interessiert sind, auch ein bisschen daran arbeiten, dass wir unsere Widerstandskraft gegen diese Form von Deregulierung verstärken. Und letzter Punkt, es kommt eben nicht nur auf die Räume drauf an und ob jetzt die Astor Film Lounge dann bequeme Sessel hat und irgendwie Champagner serviert, und das alles ist ja nur ein Typ des Kinos. Wir kennen alle die Erfahrung aus Frankreich, da gibt es ja Studien der Kinoverbände und der Cineplexe. In Frankreich sind die Sitze schlechter. In Frankreich gibt es nicht 5 Sorten Pralinen, die man mit ins Kino nehmen kann, und 10 Sorten Bier. Trotzdem gehen da die Leute viel öfter rein. Warum? Weil die Filme besser sind. Man muss, und weil eine Kinokultur existiert. Also man muss an der Kultur arbeiten. Man muss an der Qualität der Filme arbeiten. Dann gehen die Leute auch, wenn der Sitz knarzt und sie danach vielleicht Rückenschmerzen haben, weil sie diesen Film sehen müssen. Und es nicht ein Angebot unter vielen ist, sondern ein privilegiertes Angebot.
Zu der Kinokultur kommen wir auf jeden Fall gleich. Das ganz kleine Kino. Welche Zukunft hat die Filmbranche, ist unser Thema in SWR2-Forum. Rüdiger Susland hat die Flexibilität angesprochen. Und viele von diesen Kinos, Frau Berg, Sie haben es in mehreren Pressemitteilungen angedeutet, werden sterben, werden durch Corona schließen müssen. Die Frage ist, was macht es mit dem Kino sozusagen? Kann man diese Räume vielleicht auch irgendwie nutzen? Jetzt komme ich zu der Musealisierung, die Sie angesprochen haben, Herr Gass. Sie haben die Idee von Kinematheken, von Filmmuseen, von regionalen oder lokalen Filmmuseen ins Spiel gebracht. Wäre das ein Ersatzmodell für die Kinos, die jetzt im Moment einfach mehr schlecht als recht durchs Leben kommen?
Ja, also unter Museum verstehen ja viele Leute nicht gerade einen Raum, den man anstreben sollte. Also Musealisierung scheint ein Angstszenario zu sein. Dabei geht es ja eigentlich nur darum, etwas vom Markt zu nehmen. Ja, man nimmt Dinge vom Markt, die sich durch Nachfrage nicht refinanzieren können. Sie können auch in Deutschland kein Opernhaus betreiben ohne staatliche Subventionen und so weiter. Ja, und die Frage ist aber, wie müsste ein solcher Bau aussehen? Also da muss ich und will ich nicht nur Filmgeschichte zeigen.
Entschuldigung, also ein komplett subventionierter Betrieb sozusagen, der sich nicht durch Eintrittsgelder, Popcorn und so weiter refinanzieren muss.
Naja gut, auch ein Opernhaus erzielt Erlöse. Ja, also nur fallen die nicht sonderlich ins Gewicht. Also es geht noch einmal um die grundsätzliche Analyse, was kann sich auf diesem Markt behaupten. In Klammer nochmal, letzte Bemerkung. Das Großartige an der Filmförderungsanstalt ist ja, dass sie im Grunde die Chronik ihres angekündigten Untergangs schreibt. Das heißt, sie liefert uns jedes halbe Jahr die Zahlen, in denen wir genau nachvollziehen können, wie es um das Kino bestellt ist. Und da kann man die strukturelle Krise ablesen. Die ist ja allein schon dadurch manifest, dass die Publikumsanteile unter Mitte 30 zuletzt zweistellig gefallen sind. Das heißt, wir haben dieses junge Publikum längst verloren. So, also was
jetzt
muss man tun?
Jetzt machen wir die Klammer zu und machen bei den Museen weiter.
Genau. Also ich denke, man muss Orte schaffen, die im Grunde aus dem Kino endlich mal einen Kulturbau machen. Denn das Kino war ja nie im eigentlichen Sinne ein Kulturbau. Das Kino war immer Ausdruck seiner wirtschaftlichen Auswertung. Ja, man hat in den 70er Jahren gedacht, so jetzt muss man Schachtelkinos einrichten und das funktioniert sehr gut. Jetzt hat Herr Fleppe neue Ideen, die ich im Prinzip gar nicht schlecht finde. Ich sitze auch lieber im Fleppe-Kino als in einem schlechten Programmkino. Darüber müssen wir uns nicht streiten. Die Frage ist nur, kann das diese Entwicklung umkehren, die seit über 60 Jahren zu erkennen ist? Und ich denke, dass ein progressiver Kulturbau heute anders aussehen muss, als sich Herr Fleppe oder die Kinowirtschaft in den 60er Jahren ein Kino vorgestellt hat, nämlich nicht als ein irgendwie Denkmal einer untergehenden Gesellschaft, die völlig anders funktioniert, sondern das muss ein Ort sein, der alles Mögliche kann, in dem man möglicherweise arbeiten kann, in dem man sehr viel flexibler programmieren kann, auch das Kino als einen Ort verstehen kann, der Absender wird von Streaming-Angeboten. Warum sollten die Kinos nicht selbst Streaming-Angebote machen können? Ich verstehe das überhaupt nicht. Das wäre doch nur zum Vorteil des Publikums und würde sie auch selbst entsprechend entlasten.
Also ein Museum nicht in dem Sinne verstanden, dass da vor allen Dingen alte Filme vorliegen, die man sich dann an irgendwelchen Sichtungsplätzen oder in kleinen Kinos anschaut, sondern schon auch aktuelle Filme mit Kulturanspruch, wenn ich das jetzt mal so blöd sagen darf.
Absolut, denn wir müssen uns doch darüber im Klaren sein, dass bei der Vielzahl der Filme, die in Deutschland entstehen, der Vielzahl von Filmen, die international auf Festivals erkennbar Erfolg haben, dass die überhaupt schon jetzt nicht mehr in den Kinos unterzubringen sind. Warum also machen die Kinos nicht quasi eine digitale Leinwand, auf der sie genau diese Filme zeigen, für die es ja eine Nachfrage gibt, vielleicht nicht riesig, aber doch erkennbar.
Frau Berg, wäre das was?
Also, ich muss dem so widersprechen und ich finde es so brandgefährlich, Herr Gass, was Sie da sagen, weil Sie plötzlich eine Art von Kino als das Kino der Zukunft hinstellen. Ich glaube nämlich, und deshalb finde ich das so gefährlich, wenn ich mir die gesamte Kultur angucke und was alles angeboten wird, hat Kino einen ganz großen Vorteil, weil Kino ist Kultur für alle. Kino ist auch für jemanden, und entschuldigen Sie das Bild, was ich jetzt aufmache, weil es ist sehr klischeehaft, jemand, der in Jogginghose ins Kino gehen möchte und sich ein Avenger angucken möchte, der kann das tun. Wenn wir aber Kino jetzt nur noch elitär machen und nur noch zu einer Begegnungsstätte für besonders wertvolle Filme, dann nehmen wir dem Kino etwas, was gerade in der jetzigen politischen Lage, wo der Rechtsdruck immer größer wird, finde ich wirklich richtig brandgefährlich. Ich finde die Grundidee, und da sprechen Sie ja, ich habe jetzt mal das Wort Kultur bei mir aufgeschrieben, In Kopenhagen gibt es ein Kino, wo es auch eine Bibliothek gibt, wo es Begegnungsstätte gibt. Dass es solche Arten von Kinos in Deutschland vielleicht mehr geben muss, verschließe ich mich überhaupt nicht. Aber jetzt plötzlich zu sagen, es kann nur noch einen Typus geben, es wäre ungefähr so, als wenn ich sagen würde, es darf nur noch Popcorn-Kino geben. Das finde ich falsch und ich finde auch, das kann nicht die Zukunft sein. Die Zukunft muss sein, dass wir die Vielfalt erhalten. Und darum muss es gehen. Die Qualität von Film und von Kino, das muss ganz hoch sein. Wir müssen einen ganz hohen Anspruch an uns selbst haben. Und wir müssen die besten Kinos in ihrer jeweiligen Sparte haben und das beste Angebot an Filmen und am Bau oder an Begegnungsstätte für unser Publikum. Und es kann doch nicht das Ziel sein, dass wir jetzt plötzlich sagen, Kino sollte jetzt nur noch subventioniert werden. Und auch da in der Fläche, weil immer hier gesagt wird, das Kino um die Ecke und in der Fläche. Unsere Mitglieder sind ja wahnsinnig viel in der Fläche. Ich rede mal über Warburg, ich rede mal über Nidda, ich rede mal über Bad Kreuznach. Also wirklich, Bad Kreuznach ist, glaube ich, sogar im SWR-Land.
Unbedingt.
Die Kinos laufen richtig gut. Weil sie nämlich ganz viel verschiedene Filme anbieten. Sie sind sehr nah an ihrem Publikum dran. Ich glaube auch, dass das ein ganz großer Schlüssel ist, dass es eben eine Begegnungsstätte ist. Da bin ich wieder bei Herrn Gass. Dass man tatsächlich nicht einfach nur, man zeigt einfach nur einen Film, da kommt jemand, zahlt seine 8 €, geht hinterher wieder raus und sagt, da habe ich halt einen Film gesehen, hätte ich auch zu Hause sehen können. Das darf nicht passieren, aber dass wir jetzt nur noch eine Sparte aufmachen, finde ich wirklich auch gesellschaftspolitisch richtig brandgefährlich.
Also, Frau Berg, ich verdrehe mir da das Wort im Mund. Ich bin ja wirklich geduldig, aber das habe ich nicht gesagt. Ich habe davon gesprochen, dass man einen Strukturwandel des Kinos einleiten muss. Ja? Die Kinowirtschaft hatte in den letzten Jahrzehnten wirklich Zeit, diesen Strukturwandel selbst einzuleiten und hat, muss man leider sagen, versagt. Jetzt wird versucht, mit Alarmismus den Anteil, Sie haben das Bild ja selbst gewählt, vom Kuchen für sich zu sichern, das finde ich, tut mir leid, kein Konzept. Ich habe einmal, und darauf bestehe ich in der Tat, ausgerechnet, dass man von den Baukosten der Elbphilharmonie in jeder Großstadt, Achtung, Betonung, in jeder Großstadt in Deutschland einen solchen Ort, wie ich mir ihn vorstelle, hätte realisieren können. Das finde ich für ein hochentwickeltes Industrieland wie Deutschland mit diesem kulturellen Anspruch ehrlich gesagt nicht zu viel verlangt. Wo wir in diesem Land ja auch uns die Hälfte der Kulturausgaben für die darstellenden Künstler vorbehalten.
Herr Suchsan, kann man da in irgendeiner Weise vermitteln zwischen den Positionen? Ja. Also gibt es irgendwie vielleicht ein Nebeneinander?
Ja, das ist das Schöne an der Filmkritik, dass die immer vermittelt. Also es ist tatsächlich so, dass ich glaube, hier sieht man, hat man ganz gut gesehen, in dem produktiven Streit der letzten Minuten, woran das auch in Deutschland insbesondere ein bisschen krankt. Das ist das, was ich eben angesprochen habe mit fehlender Filmkultur, die ich keinem von uns hier als Gesprächspartnern abspreche. Aber es ist die Tatsache, dass jeder da so ein bisschen sein eigenes nur sieht. Und es geht genau darum, dass wir, glaube ich, lernen müssen in Deutschland, wir alle drei, lieben das Kino als Ort und mögen bestimmte Filme und bestimmt teilweise auch dieselben. Nur, es geht ja nicht darum, die eine Seite gegen das andere auszuspielen. Wir haben eben über Freizeitverhalten und die Öffentlichkeit gesprochen. Also, das Publikum ist nicht ein Publikum, sondern ist differenziert sich aus in viele Schichten, die ganz unterschiedliche Interessen haben, die sich teilweise auch in Generationen unterscheiden. Wir kennen das Seniorenkino, wir kennen das Kino für die Teenies. Da gibt es wenig Schnittmengen und die Generation dazwischen, sagen wir mal die Eltern, die fallen so ein bisschen raus. Für die ist das oft zu teuer, dann noch einen Babysitter sich zu besorgen, dann das Parkhaus zu bezahlen und so weiter. Für die ist am ehesten diese Streaming-Angebote sind eine Alternative. Aber was wir im Grunde doch machen müssen, das ist, dass wir uns klar machen müssen. Kino ist das große Cineplex. Es ist aber auch das kleine Schmuddelkino um die Ecke mit den knarzenden Sitzen und den Mitternachtsfilmen, die dann hoffentlich auch wirklich um Mitternacht kommen. Und es ist genauso die Filmlounge von Herrn Flebbe, wo man dann in edlen Ledersesseln sitzt und Champagner dazu trinkt. Für mich ist das kein Widerspruch. Ich gehe gern in alles dreimal und schaue mir auch übrigens Avengers an, ohne Jogginghose. Aber ich gucke mir halt auch Berliner Schule-Filme an, wo ich anders gefordert bin. Das ist klar. Und deswegen finde ich, hat Lars-Henrik Gass in einem Punkt was Entscheidendes benannt, nämlich die fehlende Filmkultur. Wir leisten uns in jedem Kunstbereich, selbst in, wenn ich es mal so sagen darf, sehr entlegenen Kunstbereichen wie das Ballett, was ich auch schätze, aber es ist trotzdem was anderes als das Kino, da leisten wir uns subventionierte Kulturbauten. Elbphilharmonie war das Stichwort, die total viel Geld kosten. Also jeder Konzertsitz ist mit Hunderten von Euro subventioniert. Nur im Kino machen wir das nicht. Und das liegt meiner Meinung nach dann schon daran, dass auch die Kinowirtschaft nicht sieht, wie diese museale Idee auch ihnen nutzen würde. Gar nicht, weil das ganze Kino in ein Museum verwandelt wird, sondern weil dadurch das Kino als Kulturgut gehoben wird und es auf einmal, ohne die Gruppen mit der Jogginghose rauszudrängen, doch für ganz andere Schichten anders wertgeschätzt wird. Und wir haben zu wenig Wertschätzung für das Kino. Das liegt daran, dass wir es gar nicht als Kultur begreifen. Und das unterscheidet uns nicht nur von den Franzosen, die man immer nennt, sondern auch von den Amerikanern, die am Wochenende mit dem Oscar das Kino an sich zelebrieren. Vollkommen egal, ob uns die Filme da gefallen, die nominiert sind und gewinnen. Aber das Kino an sich, das wird gefeiert. Und das müssen wir endlich auch mal lernen.
Frau Berg, könnten Sie mit der ganzen Macht Ihrer ungefähr 600 Kinos, die bei Ihnen organisiert sind, nicht an die Kulturpolitik herangehen, an die Kulturstaatsministerin und sagen, wir wollen gerne mehr Subventionen und zwar genau dafür. Wir wollen die Filmförderung koppeln an kulturelle Bildung, an eine Stärkung der Kultur und weniger Wirtschaftsförderung?
Also ich muss es nochmal sagen, ich weiß gar nicht, warum wir das tun sollten. Bei einer Sache, das muss ich jetzt nochmal ganz kurz klarstellen, wenn ich Herrn Gass jetzt richtig verstanden habe, da merke ich auch, man muss mehr miteinander reden. Bei einer Sache sind wir uns alle einig. Es muss ganz viele verschiedene Arten von Kinos geben, genauso wie es ganz viele verschiedene Arten von Filmen geben muss. Und Herr Gass, habe ich Sie richtig verstanden? Sie sagen nur, zusätzlich sollte es eine Art Kulturbau geben, der eben eine Art Begegnungsstätte ist und der die Vielfalt, die schon da ist, anreichert. Habe ich das richtig verstanden?
Sehr wohl, ja.
Ah, okay. Das muss ich Ihnen ehrlich sagen, das ist bei mir so nicht angekommen. Kino rentiert sich nach wie vor. Mhm. Und gerade in der Mischung, dass sie Arthouse-Filme zeigen, dass sie ganz, ganz schwierige Filme zeigen, dass sie eine Kurzfilmrolle zeigen, dass sie eben Avengers zeigen. Und dass man jetzt ein funktionierendes, auch wenn wir tatsächlich rückgängige Zahlen haben, trotzdem, dass man dann sofort nach dem Start schreit, das sehen wir nicht so und das würden wir auch nicht fordern. Mhm. Interessant ist natürlich, sind so andere Ansätze, dass man auch nochmal hingucken muss, was gibt es denn noch für andere Ideen, die man vorantreiben muss, um das Kino nochmal auf breitere Beine zu stellen, um es nochmal attraktiver zu machen, um eine Art Filmkultur in Deutschland in Gang zu bringen. Natürlich kann da zum Beispiel, ich nehme immer dieses Wort, entschuldigen Sie, Kulturbau, ein zusätzlicher Baustein sein. Aber dass jetzt plötzlich alle Kinos Subventionsempfänger werden sollen.
Aber das will, glaube ich, wirklich keiner, Frau Berg. Also da muss ich auch die Idee von Lars-Henrik Gass wirklich verteidigen. Das Stichwort, was Herr Umlauf gerade reingeworfen hat, das war ja kulturelle Bildung. Mhm. Und das sind, glaube ich, wichtige Punkte, wo wir uns auch treffen.
Unbedingt.
Wir alle sind doch daran interessiert. Sie doch zuallererst, weil Sie damit Geld verdienen, dass das Publikum gebildet ist. Das heißt ja, dass es offen ist, dass es informiert informiert genug ist, um so einen Film wie Systemsprenger da überhaupt reinzugehen, auszuhalten und vielleicht noch ein paar andere Filme, die uns allen gefallen. Und auch bei den Avengers wertzuschätzen, was daran ja auch liegt an Kinokunst. Das ist ja nicht nur ein lauter Film, der irgendwie schrill und trashig ist. Das ist ja viel mehr. Und Filme verkörpern das kulturelle Unbewusste einer Gesellschaft und die sind ein Stück der Auseinandersetzung, mit dem wir auch nachdenken. Sie haben es ja vorhin angesprochen, Politik ist natürlich, was passiert in der Gesellschaft, das ist natürlich wichtig. Das wird im Kino verhandelt, weil es eine Kunst für alle ist. Und deswegen ist es mir wichtig, dass man diese Vielfalt wirklich verteidigt. Ich glaube, dass die Kinos insgesamt sagen können, dass es ihnen in Corona-Zuständen relativ gut geht, weil tatsächlich da Corona-Hilfen, ist ja auch vollkommen richtig so, weil die bezahlt werden. Wir müssen vielleicht darauf hinweisen, zum Ende des Gesprächs, dass andere Bereiche, ich spreche jetzt mal von den Filmverleihern, ohne Verleiher wird es auch keine Kinos geben, weil die müssen ja die Filme bekommen, die machen sie ja nicht selber. Und ohne die Produzenten. Und Verleiher und Produzenten leiden viel stärker unter Corona als die Kinos, weil, da gebe ich Lars-Henrik Gass schon recht, was er vorhin gesagt hat, weil die Verbände der Kinowirtschaft, das sind ja insgesamt drei, weil die schon ziemlich gut aufgestellt sind und vergleichsweise anständige Lobbyarbeit machen, das ist ja auch ihre Aufgabe. Beim Filmfördergesetz, da sind, glaube ich, alle verantwortlich, die mit im Boot sitzen. Da sitzen auch die genannten Verleiherverbände und die Regisseursverbände, Produzentenverbände sitzen da mit drin. Aber so insgesamt, glaube ich, sollten wir alle uns so verstehen, wir sind daran interessiert, dass auch das Kino als Ort weiter existiert, dass es möglichst gute Angebote hat. Und deswegen, glaube ich, muss man hier auch zusammen Lobbyarbeit machen bei den zuständigen Ministerien, also im Wirtschaftsbereich wie im Kulturbereich.
Es wird auf allen Ebenen, Sie haben es eben angesprochen, auch bei den Verleihern, Produzenten und so weiter, Veränderungen geben in den nächsten Monaten. Das Kino steht an einem Wendepunkt. Es geht um Veränderungen, die durch Corona vielleicht doch eher beschleunigt als in Gang gesetzt werden. Man braucht gute Konzepte. Lassen wir uns deswegen nicht so weit in die Zukunft gucken, aber vielleicht reicht ein Jahr zur nächsten Oscar-Verleihung. Wie sieht die Film- und Kinolandschaft bis dahin aus? Was können Sie sich vorstellen in einer kurzen Schlussrunde? Herr Gass, fangen Sie doch an.
Gott, ich bin ja hier nicht als Hellseher beschäftigt. Dann will ich
ein
mehr
Jahr
Geld.
Ist ja nicht so.
Das schafft man schon, meinen Sie? Mhm. Bei der Geschwindigkeit der Entwicklung, die wir gerade beobachten, ist das wirklich schwerst möglich. Ich hätte mir zum Beispiel im Dezember nicht vorstellen können, dass wir jetzt im Mai wieder kein Kino machen können. Ich finde es grauenhaft und ich finde es ein auch politisches Versagen, dass das noch nicht wieder möglich ist. Also insofern verzeihen Sie, wenn ich mich an den Punkt zurückhalte.
Frau Berg.
Also ich glaube, dass wir einen schweren Einstieg kriegen werden, dass es am Anfang ein bisschen holpern wird und ich glaube, dass da eine Sehnsucht ist, ins Kino zu gehen. Also das ist das, was die Kinos vor allen Dingen in der Fläche uns im Moment signalisieren. Ich kann da nur ein Beispiel bringen. In Leer zum Beispiel haben die jetzt Popcorn verkauft und da war eine Schlange, die war hunderte von Metern, weil die Leute gerne das Kino unterstützen wollten. Ich glaube, dass wir damit kämpfen werden, dass es zu viele Filme gibt, dass wir eine Art Filmstau haben. Und ich glaube,
Filme,
dass
die
das
erst später starten und ja, dann gleichzeitig
und neue Filme, genau. Und ich glaube, dass das schwierig wird. Ich glaube, auch da müssen wir ran. Aber ich glaube, dass wir uns nur schütteln können, aber richtig gerade stehen werden wir in einem Jahr nicht. Und ich glaube, dass wir die Debatte einfach unbedingt weiterführen müssen, auf allen Ebenen. Und zwar miteinander. Und das merke ich heute auch. Und da bin ich Ihnen sehr dankbar, dem SWR, dass das schon wichtig ist, dass man wirklich miteinander redet, auch miteinander streitet. Das ist nicht schlimm. Ich glaube, das ist eben Kultur, dass man das macht. Und das sollten wir unbedingt verstärkt tun.
Ich glaube auch, dass der Streit produktiv ist. Was mich eigentlich sehr optimistisch stimmt, auf der einen Seite, das ist die Tatsache, dass das letzte Wochenende vor dem Lockdown im November, wo wir dachten, das ist ein Lockdown-Light und nicht, dass er 7 Monate dauert, dieses war meines Wissens das umsatzstärkste und besucherstärkste Wochenende des ganzen Jahres 2020. Ja. Und da hat man gesehen, die Leute wussten, jetzt werden sie wochenlang nicht ins Kino gehen, jetzt wollen sie das nochmal haben, egal was für ein Film läuft, die haben ja alles gebucht. Und da sieht man, dass auch das Erlebniskino funktioniert und nicht durch Streaming-Services zu ersetzen ist. Das wird in einem Jahr noch viel mehr so sein. Wir müssen vielleicht ein bisschen an den ganz Jungen arbeiten, dass die nicht vergessen, dass es sowas wie Kino gibt. Aber ansonsten läuft das schon. Auf der anderen Seite, was ich auch sehe, ist das politische Versagen, das Herr Gass erwähnt hat. Und wenn wir immer davon sprechen, wir müssen mit dem Virus zu leben lernen in anderen Zusammenhängen. Das Kino hat schon längst gelernt, mit dem Virus zu leben. Das hat hervorragende Hygienekonzepte, wie überhaupt alle Kultureinrichtungen. Einrichtungen. Und es ist das größte Versagen der Politik, dass es vollkommen egal ist, ob man Hygienekonzepte hat, dass sie sich einfach um Kultur nicht scheren. Und da muss ich leider in eine sehr billige Polemik einschwenken gegen die Politik. So geht es nicht weiter. Und da wird sich aber überhaupt nichts daran ändern, weil der politische Wille fehlt, solange es die Wähler, das Kinopublikum nicht bestrafen, solange wir die Politiker nicht spüren lassen, dass uns nicht nur gesundheitspolitische Fragen interessieren, sondern dass es zu den Bürgerrechten, die zu Recht verteidigt werden, auch gehört, ein Bürgerrecht auf Kultur, auf Zugang zum Kino, zur Oper, zum Theater. Da sitzen auch alle Künstler in einem Boot. Und da muss man viel mehr für tun. Da hilft, glaube ich, auch nichts anderes, als dass man statt für irgendeinen Quatsch zu demonstrieren, mal dafür demonstriert.
Ein kämpferisches Schlusswort. Vielen Dank. Das war das SWR2-Forum. Ganz kleines Kino. Welche Zukunft hat die Filmbranche? Mit Christine Berg, der Leiterin des Hauptverbands Deutscher Filmtheater, Lars-Henrik Gass, dem Chef der internationalen Kurzfilmtage in Oberhausen und mit dem Filmkritiker Rüdiger Susland. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Carsten Umlauf.